Ich bin in der zweiten Chronik heute Abend. Wir haben letzte Woche gesagt, dass der Priester Esra der Verfasser der Chronik ist. Der zurückschaut auf die Geschichte der Königszeit. Und zwar nachdem das Volk aus der Verbannung zurückgekommen ist, nach den 70 Jahren der Verbannung. Esra schreibt diese Chronik an die Heimkehrer. Die Chronik ist im Wesentlichen die Geschichte des Tempels. Und es ist jetzt 150 Jahre später in etwa als die anderen Bücher geschrieben worden, die die Geschichte beschrieben haben. Es ist ein Rückblick auf diese Ereignisse der Königszeit. Es ist eine Interpretation von dem, was damals passiert ist. Der Esra schreibt an eine andere Gruppe, andere Zielgruppe als die Königsbücher. Das Volk ist gerade dabei, den Tempel wieder aufzubauen und das Volk braucht dazu Vision und braucht Ermutigung. Und Gott zeigt ihnen das, dass er treu ist, dass er sie bewahrt hat in der Verbannung, dass er sie zurückgebracht hat und dass er ihnen eine neue Chance gibt. Die Chronik ist die Rückschau eines Priesters auf diese Zeit der Könige, aus einer religiösen Perspektive, aus einer geistlichen Perspektive. Und das Augenmerk ist der Tempel, der Gottesdienst, die Erweckungen, die Reformationen und es soll ein Ansporn und eine Ermutigung sein für diese Heimkehrer, die zurückgekommen sind aus der Verbannung, dass sie Gott an die erste Stelle setzen in ihrem Leben und dass sie sich ganz auf Gott ausrichten. In der ersten Chronik haben wir studiert, wie der David oder wie Gott zuerst dem David verheißen hat, diesen Tempelbau und dass sein Sohn auf dem Thron sitzen wird und letztendlich bis auf den Messias, dass er ein Vorfahre des Messias sein wird. Und wir haben dann gesehen, wie es die Leidenschaft von David war, alles bereitzustellen für den Tempel. Nachdem er ihn selbst nicht bauen konnte, hat er alles dran gesetzt, vorzubereiten. Jetzt in der zweiten Chronik haben wir die ersten 9 Kapitel, den Tempelbau selbst, unter Salomo, unter dem Sohn Davids. Kapitel 1, Vers 1. Und Salomo, der Sohn Davids, erstarkte in seiner Königsherrschaft. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und er machte ihn überaus groß. Die zweite Chronik ist einfach die Fortsetzung von der ersten Chronik. War ursprünglich ein Buch. Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusites. Und er fing an zu bauen im zweiten Monat, am zweiten Tag, im vierten Jahr seiner Regierung. Dieser Berg Moria, das war der Berg, wo der Abraham im 1. Mose im Kapitel 22 den Isaak als Opfer darbringen wollte. Wenn ihr euch noch erinnert, dieses wunderbare Bild auf das Werk, das Jesus für uns getan hat, wo der Isaak das Holz selbst auf diesen Berg hinaufgetragen hat, wo er geopfert werden sollte und wo er 3 Tage lang tot war in den Gedanken seines Vaters und er sich aus freiem Willen als Opfer hingegeben hat. Alles ein Bild, eines der stärksten Bilder, glaube ich, im Alten Testament auf Jesus hin, prophetisch, was er für uns getan hat. Und Abraham hat dann dem Berg den Namen gegeben, der Berg, der Herr wird ersehen. Weil der Herr ihm gesagt hat, ich selbst werde mir ein Opfer ersehen auf diesem Berg. Und nach dieser Begebenheit hat Gott dem Abraham diese Verheißung gegeben, dass er ein Segen werden wird für alle Nationen und dass sein Same, sein Nachkomme, dass in ihm gesegnet werden alle Menschen. Spricht von dem Messias, spricht von Jesus. Letztes Mal haben wir gesehen, wie auf diesem Berg Moria, auf diesem selben Berg, auf dem Berg der Herr wird ersehen, der Tempel gebaut wird. Wovon hier die Rede ist, diese Tenne Ornans, die David gekauft hat. Und jetzt lesen wir hier, dass er hier anfängt, den Tempel zu bauen. Also auf dem Berg der Herr wird ersehen, wird jetzt der Tempel gebaut, da steht der Altar, da werden die ganzen Opfer dargebracht werden. Und natürlich spricht der Tempel und die ganzen Opfer wieder von Jesus und dem Werk, was er für uns getan hat. Schon wie das Heiligtum in der Wüste, was wir uns schon vorher angesehen haben. Auf diesem selben Berg Moria ist Jesus gekreuzigt worden. Dort hat Gott sein Opfer für unsere Sünden dargebracht. Der Tempel wurde gebaut nach demselben Muster wie das Heiligtum. Hatte dieselben Proportionen, war aber größer. Hatte auch dieselben Einrichtungsgegenstände. Und war sehr prunkvoll, hatte sehr viel Gold. Hier in diesen nächsten Kapiteln haben wir eine genaue Anleitung oder eine genaue Beschreibung, wie sie diesen Tempel gebaut haben. Kapitel 5 haben wir dann die Einweihung des Tempels mit allen Priestern, mit viel Lobpreis. Im Kapitel 6 hält der Salomo seine Ansprache, in Vers 1. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Ich aber, ich habe dir ein fürstliches Haus gebaut und eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten. Darauf wandte der König sein Angesicht und segnete die ganze Versammlung Israels, wobei die ganze Versammlung Israels dastand. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater David geredet und mit seiner Hand erfüllt hat, was er verheißen. Also er sprach, von dem Tag an, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei. Und ich habe keinen Mann erwählt, dass er Fürst über mein Volk sei. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel König sei. Nun lag es an meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Und der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir das am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan, denn es lag dir am Herzen. Doch jetzt wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorkommt, der wird meinem Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat, wie immer. Ne? So bin ich denn an die Stelle meines Vaters David getreten und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, das Haus gebaut. Und ich habe dort die Lade hingestellt, in der der Bund des Herrn ist, den er mit den Söhnen Israel geschlossen hat. Die Bundeslade, in der die 10 Gebote drinnen waren, die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten. Vers 12. Und er trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Versammlung Israels und breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte ein Gestell aus Bronze gemacht und es mitten in den Hof gestellt. 5 Ellen seine Länge und 5 Ellen seine Breite und 3 Ellen seine Höhe. Und er trat darauf und kniete angesichts der ganzen Versammlung Israels auf seine Knie nieder. Breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel und auf der Erde, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen, der du deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr Gott Israels, halte deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast, als du sprachst, es soll dir nicht an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg achten, dass sie in meinem Gesetz leben, wie du vor mir gelebt hast. Und nun, Herr Gott Israels, möge sich dein Wort als zuverlässig erweisen, dass du zu deinem Knecht David geredet hast. Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen, sieh, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Also, Salomo erkennt es, Gott, das Haus kann dich natürlich nicht fassen, dieser Tempel. Aber er sagt im Prinzip dann weiter, lass es einen Treffpunkt sein mit dir, wie schon das Heiligtum zuvor. Vers 19, doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht vor dir betet, dass deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen dort niederlegen willst, dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu dieser Stätte hin betet, und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie dieser Stätte hinrichten werden. Du selbst mögest es hören, von der Stätte her, wo du thronst, vom Himmel her, ja, höre und vergieh. Kapitel 7 haben wir Gottes Antwort. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Gott antwortet, sagt, ja, ich will mich dort mit euch treffen. Ich nehme dieses Opfer an. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde nieder, auf das Pflaster nieder und beteten an und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Und der König und das ganze Volk brachten vor dem Herrn Schlachtopfer dar. Und der König Salomo brachte als Schlachtopfer 22.000 Rinder und 120.000 Schafe dar. So weihten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Und die Priester standen in ihren Dienstabteilungen und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David gemacht hatte, um den Herrn zu preisen. Denn seine Gnade währt ewig. Wir sehen die Betonung auf den Priestern und auf dem Gottesdienst in diesem Buch. Wenn David auf ihnen den Lobpreis darbrachte, und die Priester bliesen ihnen gegenüber die Trompeten, und ganz Israel stand, und Salomo heiligte die Mitte des Vorhofes, der vor dem Herrn des Haus des Herrn lag. Denn dort bereitete er die Brandopfer und Fettstücke der Heilsopfer zu. Denn der brosene Altar, den Salomo gemacht hatte, konnte das Brandopfer und das Speiseopfer und die Fettstücke nicht fassen. Und Salomo veranstaltete zu jener Zeit das Fest, und ganz Israel mit ihm, eine sehr große Versammlung, von da, wo man nach Hamat hineinkommt, bis an den Bach Ägypten, 7 Tage lang. Und am 8. Tag hielten sie eine Festversammlung, denn sie feierten die Einweihung des Altars 7 Tage und das Fest 7 Tage. Und am 23. Tag des 7. Monats entließ er das Volk zu ihren Zelten, fröhlich und guten Mutes über das Gute, das der Herr dem David und dem Salomo und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Volk hatte seinen Tempel. Und alles, was Salomo ins Herz gekommen war, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diese Stätte zum Opferhaus gewählt. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten, und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sei für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Gott hat es angenommen, hat gesagt, okay, ich möchte euch da treffen, wenn ihr betet in dieses Haus. Ihr wisst, das Haus kann mich nicht fassen, der Tempel. Gott ist größer. Aber ich werde euch dort begegnen, ich werde dort auf euch hören. In den nächsten Kapiteln sehen wir den Ruhm von Salomo und seinen ganzen Reichtum. Es bezeichnet, dass die Chronik das Versagen von Salomo nicht erwähnt. Die Betonung ist hier auf dem Tempel, auf dem Gottesdienst. Und den Mist, den der Salomo gebaut hat, das tut nichts zur Sache hier. Kapitel 10 haben wir dann natürlich die Spaltung. Dieses große Ereignis in der Geschichte des Königreichs. Das geeinte Königreich wird aufgespalten in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und die restlichen Kapitel in diesem Buch erzählen uns den Fall des Reiches, erzählen uns die Geschichte vom Niedergang des Tempels. Die ersten 9 Kapitel, der Aufbau des Tempels, die restlichen Kapitel, den zweiten Teil, wirklich die Geschichte vom Niedergang des Tempels, der Zerstörung. Und die Geschichte ist hier nur vom Südreich Juda. Das Nordreich kommt nur insoweit vor, als Juda damit in Berührung ist. Das Nordreich ist hier abgefallen vom Tempel, vom wahren Gottesdienst und spielt in dieser Geschichte des Tempels keine Rolle mehr. König Jerobeam von Israel, vom Nordreich, der hatte dort den Götzendienst eingeführt, wenn ihr euch noch erinnert. Und er hat sozusagen eine Konkurrenzstätten aufgerichtet zum Tempel in Jerusalem. Falsche Anbetung, falschen Gottesdienst. Wir werden jetzt hier sehen im Kapitel 11, dass die vom Volk, die den Herrn suchen und die treu sein wollen, dass die ins Südreich hinunterziehen, nach Juda und nach Jerusalem. Im Kapitel 11, im Vers 13. Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein, also bei Rehabeam, dem König von Juda, aus allen ihren Gebieten. Denn die Leviten verließen ihre Weideplätze und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem, denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen. Und er hatte sich Priester angestellt für die Höhen und für die Bocksdämonen und für die Kälber, die er gemacht hatte. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und sie unterstützten das Königreich Juda und stärkten Rehabeam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang gingen sie auf den Weg Davids und Salomos. Deswegen hat Juda auch länger überlebt als das Nordreich Israel, weil hier ein Überrest war, der dem Herrn treu war. Oder treu sein wollte zumindest. Sie waren es ja nicht lange. Wir sehen, dass die noch irgendwie ein Herz für den Herrn hatten, alles verlassen haben. Wir müssen das bewundern wirklich. Haben allen Besitz zurückgelassen, um beim Tempel zu sein, um den Herrn anzubeten. Und das hatte einen gewissen positiven Einfluss auf die Nation natürlich. Von den 20 Königen, die das Südreich Juda gehabt hat, waren immerhin 8 gut. Im Vergleich dazu, alle 19 vom Nordreich waren böse. Und wirklich diesen 8 guten Königen ist hier jetzt in der 2. Chronik ein Großteil der Geschichte gewidmet, ein Großteil des Buches. Der Fokus hier ist, wie gesagt, die Reformen, die Erweckungen, die Bedeutung vom Gottesdienst im Leben der Nation. Auf lange Sicht ist dann der Tempel und die Anbetung zu äußeren Ritualen geworden und das Herz des Volkes war nicht mehr dahinter. Das waren mehr Reformen. Das Herz ist von Gott abgefallen. Und Gott ist nie interessiert an Äußerlichkeiten. Gott ist nicht interessiert an einem Tempel. Ich glaube, es ist noch besser, wenn wir totale Heiden sind, als Religiöse, die sich eigentlich nicht wirklich um Gott kümmern. Deren Herz nicht wirklich bei Gott ist. Die das Wissen über Gott nicht persönlich anwenden in ihrem Leben. Wenn wir äußerlich religiös tun, aber unser Herz fern von ihm ist. Das will Gott nicht. Das ist eine Lektion, die wir hier lernen können. Äußere Religiosität bringt nichts. Der Tempel alleine bringt nichts, wenn die geistliche Erneuerung nicht dahinter ist. Gott sieht auf das Herz, nicht auf äußere Dinge. Wir werden jetzt nicht die ganzen Könige nochmal einzeln durchgehen. Was ich heute noch machen will, ist so einen Überblick über die Erweckungen machen und uns anschauen, was ist da passiert, wenn eine Erweckung war in Israel. Geistliche Erweckungen sind immer vom Vertrauen auf Gott ausgegangen, indem sich Menschen auf ihn ausgerichtet haben. Nicht auf sich selbst, nicht auf Humanismus, auf eigene Stärke, auf eigene Fähigkeiten, auf eigene Kraft, eigene Strategien. Wir können Erweckungen nicht produzieren. Das ist immer Gottes Werk. Was wir tun können, wir können uns auf den Herrn ausrichten, wir können beten, wir können ihn suchen. Aber es ist immer die Gnade Gottes, es ist immer sein Werk. Im Kapitel 13, im Vers 18, heißt es, die Söhne Juda wurden stark, weil sie sich von dem Herrn, weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt haben. Also, sie haben sich auf den Herrn verlassen und das hat sie stark gemacht. Kapitel 14, Vers 10. König Asa rief seinen Gott an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Hinwendung auf Gott, Vertrauen auf Gott. Unter diesem König Asa ist die erste Erweckung jetzt. Vers 1 im Kapitel 14. Und Asa tat, was gut und gerecht war, in den Augen des Herrn seines Gottes. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Und dann beseitigte er aus allen Städten Judas die Höhen und Räucheraltäre. Kapitel 15, Vers 1: Und auf Asaja, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes, ein Prophet. Und er ging hinaus, Asa entgegen, und sagte zu ihm: Hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Die Frage ist nicht, ist der Herr mit euch, sondern die wirkliche Frage ist, seid ihr mit dem Herrn? Dann wird der Herr auch mit euch sein. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Der Geist des Herrn kam über Obed. Erweckung beginnt immer mit einzelnen Menschen, die vom Geist Gottes berührt werden. Wir sehen hier den König Asa, wir sehen hier diesen Propheten Obed. Und was Asa zuerst tut, er beseitigt die ganzen fremden Altäre und die Höhen und den ganzen Mist aus Israel. Das ist was passiert, wenn Erweckung passiert in unserem Leben. Wenn wir Gerümpel wegräumen, Gerümpel, was zwischen uns und zwischen Gott steht. Und das ist nicht nur unbedingt die sündigen Sachen, ja, die falsch sind. Das können auch Dinge sein, die okay sind. Gute Dinge, vielleicht Hobbys, Aktivitäten, materielle Dinge, die in sich selbst nicht schlecht sind, aber die unsere Aufmerksamkeit vielleicht von Gott wegziehen, die uns hindern, den Herrn wirklich zu suchen, die uns zurückhalten. Wenn hier steht, sie suchten den Herrn, oder er sagt ihnen, dass sie den Herrn suchen sollen, was heißt den Herrn suchen? Das heißt nicht zu sagen, Gott, wo bist du? Sondern, was heißt den Herrn suchen? Sagt hier im Kapitel 14, im Vers 3, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und die Gebote tun sollen. Also Gott suchen heißt gehorsam sein, verlangen, seinen Willen zu tun, Verfügbarkeit für ihn auch. Im Kapitel 15, im Vers 4 lesen wir, oder haben wir gelesen, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. In Vers 4, aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Also Umkehr gehört auch dazu, Gott zu suchen. Abwenden von falschen Wegen. Etwas loslassen, um sich dem Herrn zuzuwenden. Kapitel 15, Vers 12. Sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Vers 15, und sie suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden, und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Also von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Willen. Gott suchen heißt eine Totalhingabe an Gott mit allem, was wir sind. Totale Aufrichtung, Ausrichtung auf ihn. Das ist die einzige Leidenschaft in unserem Leben. Er ist, dass er unsere ganze Aufmerksamkeit hat. Dann ist da keine Konkurrenz in unserem Leben zu ihm. Kapitel 15, Vers 7. Sagt, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Also auch das gehört dazu, den Herrn zu suchen. Seid stark, lasst die Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Also praktische Schritte, Schritte im Glauben. Ausrichtung auf Gott und tätig werden für Gott. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 23. Da heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht für Menschen. Alles, was wir tun, ist Gottesdienst. Und so alles, was wir tun, können wir für den Herrn tun. Wir können beten, was der Herr für uns hat. Er wird uns das aufs Herz legen und dann es einfach tun. Und er gibt uns die Kraft, es zu tun. Das kann alles sein. Unser Job, Beruf, kommt von dem Wort Berufung. Und das ist der Anfang, dass wir das, was der Herr uns geschenkt hat, wozu er uns berufen hat, dass wir es wirklich für ihn tun. Und wir werden belohnt werden dafür. Sagt, lasst die Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Kapitel 16, Vers 9. Denn die des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wenn Menschen Gott suchen, dann wird Gott ihnen beistehen. Und es wird Auswirkungen haben weit über das persönliche Leben hinaus. Wir haben diesen Vers gelesen im Kapitel 7, im Vers, wir schauen Vers 14, wo der Herr sagt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Verheißung, die weit über persönliches Heil hinausgeht. Beziehungen, Familien, das Land wird geheilt, wenn wir den Herrn suchen. Der König Asa war leider am Ende seines Lebens nicht ganz so treu, da ist er abgewichen von dieser vollen Hingabe an Gott. Nächste Erweckung kommt unter seinem Sohn Josaphat, im Kapitel 17. Sein Sohn Josaphat wurde an seiner Stelle König und er erwies sich stark gegenüber Israel. Er legte Streitkräfte in alle befestigten Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa eingenommen hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den frühen Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim, sondern suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten. Und nicht so, wie Israel es machte. Und der Herr befestigte das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn. Und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherim aus Juda. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Obersten, Ben-Hajil und Obadiah und Sechaja und Netanel und Michaja, dass sie in die Städte Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten, bla bla bla, die Leviten und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Und sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Das ist auch ein Kennzeichen von Erweckung, wenn Gottes Wort gelehrt wird. Das hat offensichtlich viel damit zu tun. Sie sind herumgezogen, haben das Wort Gottes in den Städten gelehrt. Und das ist was, was immer während einer Erweckungszeit passiert. Das ist eine Rückkehr, eine Rückbesinnung auf Gottes Wort. Betonung von Gottes Wort. Nächste Erweckung im Kapitel 24. Vers 4, unter dem König Joasch. Es geschah danach, dass es Joasch am Herzen lag, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sagte zu ihnen, zieht aus in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, um das Haus eures Gottes von Jahr zu Jahr auszubessern. Und ihr sollt euch mit der Sache beeilen, aber die Leviten beeilten sich nicht. Jeder gute König hat versucht, die Götzen zu entfernen und den Tempel zu erneuern, konzentrierte sich auf den Tempel. Wiederherstellung der Anbetung, Wiederherstellung der Ausrichtung des Volkes auf Gott. Das ist, was eine Erweckung kennzeichnet. Übrigens im Neuen Testament, wer ist der Tempel des Herrn? Sind wir. Ich glaube, der Petrus sagt uns das, ne? Dass wir lebendige Steine sind, die zusammengefügt werden zu einem Bau. Wenn der Tempel erneuert wird, wenn wir erneuert werden, gibt es Erweckung. Die Erweckung fängt bei uns an. Lebendige Steine. Und wir haben das nicht gelesen, aber beim König Asa, das Volk in Israel im Norden, die abgefallen waren von Gott, die haben das gesehen, wie Gott sie gesegnet hat und wie Gott mit ihnen war und gewirkt hat. Und das heißt so, dass sie nach Jerusalem gekommen sind, zum Tempel. Sie sind zu Gott zurückgekommen, waren angezogen, weil Gott gewirkt hat in der Mitte seines Volkes. Das ist, was Gott mit uns tun will. Er will uns erneuern, er will in uns wirken und will das verwenden, um Menschen zu sich zu ziehen. Leider auch der Joasch, nachdem der Priester Jojada gestorben war, der hatte einen sehr positiven Einfluss auf ihn, aber nachdem er gestorben war, ist auch der Joasch wieder abgefallen. Das ist eine Ermahnung für uns, glaube ich. In der Bibel heißt es mehrmals, vollende den Lauf. Halte durch bis zum Ende. Nur weil es uns jetzt gut mit dem Herrn geht und weil wir jetzt gut unterwegs sind, ist es keine Garantie. Wir sind in einem Kampf. Und da gibt es nie Zeit, sich auszuruhen oder nachzulassen, sich zurückzulehnen. Wir müssen immer voranpressen. Wir können nicht geistlich träge werden. Wir müssen immer den Herrn suchen, damit unser Herz brennend bleibt und wir fruchtbar sind und diese Begeisterung für ihn haben. Wichtig, dass wir uns auf ihn ausrichten. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Je mehr wir auf ihn schauen und uns wirklich verstehen, was er für uns getan hat, dann wird unser Herz brennen. Kapitel 24, Vers 20. Der Geist Gottes kam über Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada. Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen, so spricht der Herr. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen. Weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. Das traurige Ende dieser Reformationen. Nächste unter dem König Usia, im Kapitel 26. Fangen wir an im Vers 4. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Sechajas, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, also er hatte den Propheten zur Seite. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Und er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss Mauern von Gat nieder und die Mauern von Jabne und die Mauer von Aschdod. Und er baute Städte in Aschdod und im Land der Philister. Und Gott half ihm gegen die Philister und gegen alle anderen. Gott war mit ihm. Vers 15. Und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Der Herr ist mit denen, die ihm suchen. Kann manchmal ein Problem sein. Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig. Das ist immer ein gefährlicher Ort, wenn es uns gut geht, wenn wir oben sind. Er wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer, und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern dem Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Usia wurde wütend und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brachte er Aussatz an seiner Stirn angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Und der Oberpriester Asaja und all die Priester wandten sich zu ihm zu. Und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes und wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Trauriges Ende. Wir sehen es leider oft, Könige, die gut beginnen und dann stark nachlassen. Kapitel 29. Die Erweckung unter Hiskia, das war wahrscheinlich der herausragendste König in dieser Zeit. Er tat, was recht war, Vers 2, in den Augen des Herrn nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er war es, der gleich im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat die Türen des Hauses des Herrn öffnete und sie ausbesserte. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes, eurer Väter und schafft den Unflat aus dem Heiligtum. Wir sehen schon, die haben es verkommen lassen, die bösen Könige, die dazwischen waren. Vers 25. Und er bestellte die Leviten oder stellte die Leviten auf im Haus des Herrn mit Zimbeln, mit Harfen und mit Zithern nach dem Befehl Davids und Gads, des Seers, des Königs und des Propheten Nathan, denn der Befehl war durch den Herrn, durch seine Propheten ergangen. Und so standen die Leviten da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer begann, begann der Gesang für den Herrn. Und auch die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israel. David war der Musikerkönig, der Poet. hat er die verschiedenen Lobpreisteams zusammengestellt und Lieder geschrieben. Vers 28, und die ganze Versammlung betete an, und der Gesang erscholl, und die Trompeten schmetterten. All das dauerte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Brandopfer vollständig dargebracht hatte, kniete der König und alle, die sich bei ihm befanden, nieder und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie dem Herrn Lob singen sollten, mit den Worten Davids und des Sehers Asaf, die Psalmen. Und sie Lob sangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Erweckung, reine Anbetung, Gott dem Platz im Leben zu geben, der ihm gebührt, auf den ersten Platz. Sie feiern dann auch das Passa, eine neue Ausrichtung auf Gott. Wir sehen hier bei Hiskia diese Betonung auch von Lobpreis und von Musik. Das ist etwas, was passiert in Zeiten der Erweckung, ist immer so eine Explosion von neuer Musik, von neuen geistlichen Liedern. Kapitel 33 sehen wir den bösesten König von Juda, der König Manasse. Er macht alle Reformen rückgängig von seinem Vorgänger und leider Gottes regiert er auch die längste Zeit von all diesen Königen. Hat einen schlechten Einfluss. Aber der Herr reagiert darauf in Vers 11. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und er nahm Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Der Herr züchtigt diesen König. Vers 12, als er so bedrängt war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und er betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm bitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Vers 15, und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie von der Stadt hinaus und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihren Gott. Gottes Gnade. Manasse war es umgekehrt, das war ein unglaublich böser König. Aber er hat sich gedemütigt, ist zu dem Herrn umgekehrt und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Wunderbares Bild, ein wunderbares Beispiel, dass Gott wirklich denen Gnade gibt und neue Chance gibt, die Buße tun und die sich auf ihn ausrichten. Die letzte Erweckung haben wir unter Josia. Im Kapitel 34 hier. Vers 14, und als sie das Geld herausnahmen, sind wieder mal beim Renovieren, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Da hob Hilkia an und sagte zu dem Schreiber Schafan, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan. Es war Volk war so verkommen, dass sie nicht mal mehr wussten, wo das Buch des Gesetzes ist. Die Priester, der König, es war verloren. Gottes Wort ist verloren gegangen. Vers 19, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans und so weiter, geht hin. Befragt den Herrn für mich, für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda, wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch aufgeschrieben war. Die gehen dann zur Prophetin Hulda. Und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner, all die Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man den König von Juda vorgelesen hat. Sie das Gesetz gehalten haben, war Segen verheißen, wenn sie das Gesetz nicht gehalten haben, war der Fluch verheißen. Zwei Berge, wie sie in das Land gezogen sind, von einem wurde der Fluch verkündet, von einem der Segen, wenn sie das Gesetz halten. Vers 25, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen, mit all den Machtwerken ihrer Hände. So wird sich mein Zorn über diesen Ort ergießen und er wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe ich es gehört, spricht der Herr. Sieh, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht sehen, das ich über diesen Ort und seine Bewohner kommen lasse. Und sie brachten dem König Antwort. Sagt Gott, es wird nicht in deinem Leben passieren, was nach dir. Und der König sandte hin und versammelte alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und die Einwohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk, vom Größten bis zum Kleinsten. Und man las vorher in Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden wurde. Und der König stand auf einem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und in Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem handelten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, die den Söhnen Israel gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, dem Gott zu dienen. Und alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter ab. Bringt sie zurück zum Wort Gottes. Das Wort Gottes war verschollen, aber er ließ dem Volk wieder das Wort vor und bringt sie zurück zur Anbetung Gottes. Aber weil diese Umkehr des Volkes immer nur oberflächlich blieb, diese Könige hatten meistens ein ehrliches Herz, aber es scheint, als wäre das Volk eher oberflächlich. Solange der König gelebt hat, haben sie am Herrn festgehalten, sobald er weg war, sind sie schon wieder abgefallen. Und nach Josia geht es hier schnell bergab. Und der Joachim schleppt der Nebukadnezar einen Teil der Geräte vom Tempel nach Babel. Und es geht jetzt bergab mit der Nation und auch mit dem Tempel. Unter dem Sohn von Joachim, den Joachin. Der wird nach Babel verschleppt und ein weiterer Teil der Geräte vom Tempel. Und dann unter Zedekia kommt die letztendliche Zerstörung. Kapitel 36 im Vers, fangen wir im Vers 11 an zu lesen. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Gott hat immer seine Propheten gehabt, hat immer zum Volk geredet, hat gesagt, hey, kehrt um, ich will euch nicht zerstören. Ich will das nicht, aber wenn ihr nicht umkehrt, muss ich euch züchtigen, war alles so ausgesagt. Aber er hat nicht gehört. Und auch er empörte sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf und Untreue entsprechend allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachen und senden. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Und er ließ den König der Chaldäer gegen sie heraufkommen und brachte ihre jungen Männer mit dem Schwert um im Hause ihres Heiligtums. Er hatte kein Mitleid mit Jüngling oder Jungfrau, mit Alpen oder Kreis. Alles gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und alle seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel. Und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. War vorausgesagt, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe bis 70 Jahre voll waren. Tempel war das Symbol für die Anbetung Gottes in ihrer Mitte, dass Gott das Zentrum des Volkes ist. Aber das hat nicht nur mit der Realität übereingestimmt. Das Herz des Volkes war nicht nur beim Tempel, war nicht nur bei Gott. Es war diese äußere Religiosität. So hat Gott gesagt, okay, dann auch weg mit dem Tempel. Und hat den Tempel zerstört. Gott ist nicht interessiert an förmlicher Religion. Der Tempel war schon entweiht durch das Volk, durch ihre ständige Rebellion gegen Gott, durch ihr Leben in Sünde. Der Oberste, der Leibwache von Nebukadnezar hat dann zu Jeremia gesagt, später, und es ist interessant, das Volk Gottes ist immer ein Zeugnis für die Nationen. Entweder, dass es gesegnet wird, weil sie dem Herrn nachfolgen, aber auch, dass sie gezüchtigt werden, wenn sie ihm nicht nachfolgen. Und dieser Heeroberste von diesem heidnischen Heer sagt zu Jeremia, der Herr, dein Gott, hat dieses Unheil über diesen Ort angesagt. Und der Herr hat es so kommen lassen und hat getan, wie er geredet hatte. Denn ihr habt gegen den Herrn gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört. Darum ist das mit euch geschehen. Sogar die Heiden wussten, warum das passiert ist. Weil ihr gegen den Herrn gesündigt habt und nicht gehört habt. Dieses Versagen der Nation Israel, den Bund zu halten, zeigt uns, glaube ich, auch die Notwendigkeit für einen neuen Bund. Ein Bund, der nicht auf dem Halten des Volkes gegründet ist, nicht auf dem Halten des Gesetzes. Dieser neue Bund mit dem Messias, der kommen wird und der die Schuld wegnehmen wird, eine Beziehung zu Gott aus Gnade möglich macht, nicht aus eigener Kraft. Und wirklich auf Jesus, auf den Messias, hat dieser ganze Tempel und diese ganzen Opfer hingewiesen. Schlagen wir zum Abschluss auf den Propheten Jeremia. Kapitel 31. Vers 31. Sehen die Notwendigkeit für einen neuen Bund. Und Gott verheißt genau das. Prophet Jeremia sagt, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl doch ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer den Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Bund, den wir haben, Gott, diese Liebesbeziehung, nicht mehr äußere Gesetzlichkeit, dass wir Gesetze halten müssen, sondern eine Liebesbeziehung mit Gott, der in uns wohnt, der sein Gesetz, seine Wünsche auf unser Herz schreibt. Und ein Gott, der unsere Sünden wegnimmt, der Messias, Jesus, von dem der Tempel, von dem all diese Dinge gesprochen haben. Das Volk wird jetzt 70 Jahre lang in der Verbannung gereinigt und geläutert. Und dann kommen sie zurück und fangen an, einen neuen Tempel zu bauen. An diese Leute ist die Chronik geschrieben worden. Die Treue und die Gnade Gottes. Johannes sagt uns, er bleibt treu, selbst wenn wir untreu sind, weil er sich nicht verleugnen kann. Und diesen Heimkehrern sagt der Esra, sagt, macht nicht denselben Fehler, haltet ihr fest an Gott. Sucht den Herrn mit ganzem Herzen, bleibt dem Herrn treu. Gott ist treu. Selbst mit einem Volk, was untreu ist. Ich lese zum Abschluss aus Jeremia 29. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Wir haben einen wunderbaren Gott, der gute Gedanken, gute Pläne für uns hat. Hoffnung und Heil. Ja, wenn wir untreu sind. Durch die Treue Gottes kommt das Volk Israel wieder zurück ins Land. Und nächstes Mal studieren wir weiter. Diese Rückkehr und den Bau des Tempels. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir unter diesem Bund der Gnade sind. Weil Herr, wir sind wie das Volk Israel. Wir konnten dein Gesetz enthalten und wir halten dein Gesetz nicht. Herr, wir aus eigener Kraft, wir können dein Gesetz enthalten. Das verdammt uns, Herr. Und ich danke dir, dass Jesus alles für uns getan hat und dass er das Gesetz für uns gehalten hat, was wir nicht halten konnten. Und dass wir jetzt in diesen wunderbaren Bund eintreten dürfen, wo unsere Aufgabe ist, dich zu lieben und auf dich zu schauen. Und du schreibst deine Wünsche, dein Gesetz auf unser Herzen. Dass du uns von innen her veränderst, Herr, und dass du uns stärkst, dass du dein Leben durch uns leben willst, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir für diese neue Qualität der Beziehung. Dass es auf Jesus beruht und nicht mehr länger auf dem, was wir tun oder von uns abhängig ist. Und dass der Vorhang, dass die Tür offen ist, ständig für uns. Und ich danke dir, Vater, für diese wunderbare Verheißung. Und dass wir wirklich dein Herz sehen für dein Volk. Und wenn es im alten Bund so war, dann wie viel mehr noch im neuen Bund, wo wir deine Kinder sind. Dass du gute Pläne hast, Herr. Pläne zum Heil und deine Hoffnung und deine Zukunft. Ich danke dir, dass das dein Herz ist. Und deswegen beten wir dich an, weil du gut bist, Gott, und weil du uns zuerst geliebt hast. Hilf uns, Herr, dass wir in deiner Gnade wachsen und in dieser Liebesbeziehung zu dir. Darum bitten wir, Herr, dass du das wirkst durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen.